Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wer Bergsteigen geht oder wandern, der soll seinen Dreck auch wieder mit runternehmen. Und mit dem Dreck ist wirklich aller Dreck gemeint. Auch die Abfälle des eigenen Körpers. Verena von Keitz mit im Update-Studio und wir beide sprechen im Update-Podcast über einen Berg in Alaska.
Da ist es so, dass Forscher mal berechnet haben, wie viel Exkremente so Bergsteiger auf ihren Touren da hinterlassen haben im Laufe des letzten Jahrhunderts. Und das ist wirklich eine riesige Menge. Und wenn das jetzt alles irgendwann mal im Zuge des Klimawandels auftaut. Ja.
Köstlich. Außerdem Thema bei uns, anfassen. Also mal den Arm um die Schulter von anderen legen oder so in die Seite knuffen oder so. Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident der USA, ist ja so ein touchy Typ.
Very unexpectedly and out of nowhere, I feel Joe Biden put his hands on my shoulders, get up very close to me from behind, lean in, smell my hair. And then plant a slow kiss on the top of my head.
Oder er war ein touchy Typ, sagt er, denn er verstehe jetzt, dass die Zeiten sich geändert hätten. Und Joe Biden sagt, dass der Personal Space heute was anderes wäre als früher. Ist das so? Hat sich da was gewandelt? Unser Reporter hakt nach. Und dann ist ganz wichtig, in Vorbereitung auf dieses tolle Wochenende, da wird das Spaghetti-Eis 50 Jahre alt, also die Erfindung. Und wir fragen nach, was macht ein perfektes Spaghetti-Eis aus?
Was ich persönlich ganz wichtig finde, dass man die Soße, die da drauf tut, die Erdbeersoße, die auf 80% der Spaghettis draufkommt, selber macht.
Verena, mit oder ohne Sahne?
Mit Sahne, mit Sahne.
Ohne Sahne.
Mit Sahne.
Deutschlandfunk Nova.
Die drei großen Autokonzerne BMW, Daimler und VW sollen sich jahrelang illegal abgesprochen haben in Sachen Technologien zur Abgasreinigung. Dieser Vorwurf, der steht schon länger im Raum. Vor knapp 2 Jahren hatte der Spiegel zuerst darüber berichtet und jetzt hat die EU-Kommission erste Ergebnisse einer Untersuchung dazu vorgestellt. Julia Demming aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, was ist dabei rausgekommen?
Ja, diese Ergebnisse oder korrekterweise muss man sagen vorläufigen Ergebnisse, denn die Ermittlungen sind noch nicht komplett abgeschlossen. Die erhärten den Verdacht, der schon seit rund 2 Jahren im Raum steht. Konkret sagt die EU-Kommission jetzt, ja, wir haben dringenden Grund zu der Annahme, dass sich Daimler, VW und BMW über Jahre abgesprochen haben, was die Entwicklung von bestimmten Abgasreinigungssystemen angeht. Und damit hätten sie gegen EU-Kartellrecht verstoßen, auch wenn es in dem Fall nicht um Preisabsprachen geht.
Hat das Ganze denn auch was mit diesem großen Abgasskandal zu tun?
Nee, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Bei dieser großen Abgasaffäre ging es ja um die Manipulation von Abgaswerten durch bestimmte, größtenteils illegale Abschalteinrichtungen. Und damit konnten die Hersteller dann die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß ihrer Autos sozusagen austricksen. Also die Autos haben durch diese Einrichtungen eigentlich mehr Abgase ausgestoßen, als auf dem Prüfstand messbar war.
Was genau wirft die Kommission den Herstellern denn jetzt in diesem aktuellen Fall vor?
Also da geht es darum, dass die drei Autohersteller die Entwicklung und Einführung von bestimmten Systemen zur Abgasreinigung bei Diesel- und auch Benzinautos ihrer Marken geschlossen verzögert haben sollen. Und die EU-Kommission sagt jetzt, dadurch hätten die Unternehmen den Wettbewerb in der EU verzerrt, weil die entsprechenden Technologien nicht auf den Markt kamen, obwohl sie eigentlich schon entwickelt waren. Und das wiederum hat nach Ansicht der EU-Kommission dazu geführt, dass Verbraucher nicht die Möglichkeit hatten, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, obwohl sie eigentlich schon im Verkauf hätten landen müssen.
Was sagen die Unternehmen, die Autohersteller zu diesen Vorwürfen?
Die sagen, dass es Absprachen gab, ist erstmal unstrittig, das geben sie also zu, aber BMW hat mitgeteilt, dass diese Absprachen über die Standards für die Abgastechnik im legalen Rahmen stattgefunden hätten und laut BMW sollte dadurch eine einheitliche neue Technik im Bereich der Abgasreinigung entwickelt werden, die dann schneller und auch kostengünstiger auf den Markt kommen konnte. Klingt ja erstmal gut, aber die Ermittler sehen das anders. Sie sagen, durch diese Absprachen sind bessere Technologien eben gar nicht erst auf den Markt gekommen, was bedeuten würde, dass die Absprachen einen Wettbewerb auf dem Innovationsmarkt unterdrückt hätten und damit wären sie dann illegal.
Und auch damit, dadurch, dass neue Technologien nicht entwickelt wurden oder nicht so schnell entwickelt wurden, auch schlecht für die Umwelt. Komplizierte Kiste natürlich. Wie geht's denn jetzt weiter? Sind da schon Endergebnisse für die Ermittlungen oder auch Strafen in Aussicht?
Grundsätzlich könnten nach dem geltenden Kartellrecht tatsächlich Milliardenstrafen fällig werden, wenn sich die Vorwürfe weiter bestätigen. Aber Daimler und VW sind den Behörden da sozusagen schon zuvorgekommen und die haben sich einfach selbst angezeigt, als die Vorwürfe vor 2 Jahren öffentlich wurden. Und damit sind sie jetzt Kronzeugen in dem Verfahren. Das wiederum bedeutet, dass sie im Falle einer Strafe damit rechnen können, dass sie deutlich geringer für sie ausfällt. Und im schlimmsten Fall müssten die Unternehmen aber bis zu 10% ihres weltweiten Jahresumsatzes zahlen.
Die EU-Kommission sieht erste Beweise dafür, dass Daimler, VW und BMW sich jahrelang illegal abgesprochen haben, was Techniken zur Abgasreinigung für Verbrennungsmotoren angeht und damit dem Wettbewerb und den Kunden und natürlich indirekt auch der Umwelt geschadet haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ich darf das jetzt mal so sagen. Ein riesiger Haufen Kacke ist das, der sich da angesammelt hat. In den Bergen. Die vielen Extrembergsteiger, die Touren machen auf den Mount Everest oder auch auf den Denali in Alaska, hinterlassen während ihrer mehrtägigen, auch mehrwöchigen Trips jede Menge menschlichen Kot. Oftmals verborgen im Schnee oder in Eis oder in Gletscherspalten. Aber inzwischen sagen Forscher, das dauert nicht mehr lange und die Kacke taut auf wegen steigender Temperaturen aufgrund des Klimawandels. Das ist ein Problem, das sich Verena von Keitz aus dem Update-Team angeschaut hat. Um welche Mengen Kot geht's da?
Also, die Forscher haben das konkret am Beispiel des Denali in Alaska berechnet, ein etwa 6000 Meter hoher Berg. Das berichtet die Zeitung USA Today. Er ist der höchste Berg Nordamerikas und die Forscher sagen, dass hier vermutlich 66 Tonnen von menschlichem Kot lagern, die Bergsteiger zum Beispiel in Schnee eingegraben haben oder in Gletscherspalten entsorgt haben. Denn klar, es gibt keine Toiletteninfrastruktur in den Bergen. Und lange dachte man auch, dass der Kot, den man in Schnee und Eis hinterlässt, nicht wieder auftauchen würde und nicht wieder auftauen würde vor allem. Aber jetzt zeichnet sich eben ab, dass mit steigenden Temperaturen Gletscher immer schneller zum Schmelzen kommen. Und daher würden die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sehr unappetitlich werden. Und selbst jetzt schon, also im Jahr 2019, im April, könnte das, was in Camps am Fuße der Berge rumliegt, mit Schmelzwasser mitgespült werden und Flüsse verunreinigen.
Und das klingt wirklich auch sehr eklig.
Ne? Ja, und es ist auch sehr eklig, denn die Forscher haben untersucht, in welchem Zustand die Kacke ist nach mehreren Jahren im Eis oder im Schnee. Und sie haben festgestellt, dass das Tiefkühlen oder das Kühlen als solches die vielen Bakterien im Kot tatsächlich irgendwie überhaupt nicht irgendwie unfähig macht, sondern dass sie noch aktiv sein können danach. Und insofern ist das Ganze auch wirklich ein hygienisches Problem. Wenn dann nämlich diese ganzen Bakterien aus menschlichem Kot in Flüsse eindringen, dann haben wir ein Problem, wenn wir damit in Kontakt kommen. Von Bergsteigern sind auch in anderen Regionen die Kotmengen ein Problem, zum Beispiel am Mount Everest. Das heißt, das ist insgesamt schon ein großes Thema. Und inzwischen gibt es jetzt für den Denali Vorgaben der US-Nationalparkbehörde, wie Kletterer sich umweltbewusster verhalten können in der Hinsicht.
So, wie macht man das denn? Nimmt man dann so viele kleine Kacktütchen mit, so wie Hundebesitzer?
Ja, das ist die erste Möglichkeit, die einem dann so im Sinn kommt. Aber bei einer Tour von 18 Tagen ist es vielleicht nicht so zu empfehlen. Das ist so ungefähr die durchschnittliche Länge von einer Tour auf den Denali. Wer professionell unterwegs ist, der packt inzwischen eine sogenannte Clean Mountain Can ein. Das ist so eine fest verschließbare kleine Kunststofftonne, in die etwa, so wird es beschrieben, 10 bis 14 Portionen reinpassen, ne, an täglichen Hinterlassenschaften. Diese Tonne kannst du dann zum Beispiel an deinen Rucksack schnallen oder auf deinen Schlitten legen. Sie eignet sich aber auch zum Draufsetzen, also noch so einen kleinen Stuhl hast du dann auch dabei. Sie hat auch ein Ventil, damit du Gase, die sich in der Tonne bilden, ablassen kannst. Und auf der Webseite der Nationalparkbehörde heißt es auch, im Test hätten die Kack-Container Stürze aus 1,20 Meter Höhe auf Beton bei minus 18 Grad unbeschadet überstanden.
Und waren die gefüllt oder leer im Test?
Die waren gefüllt, aber nicht mit Kacke, sondern mit gefrorenem Eis. Auf Fotos sieht man inzwischen wirklich viele Bergsteiger ganz stolz mit diesen kleinen grün-schwarzen Tonnen am Rucksack. Und die Nationalparkbehörde hat seit letztem Jahr auch vorgeschrieben, dass alle Exkremente unterhalb von 4000 Metern auf jeden Fall wieder mit runtergebracht werden müssen vom Denali. Und diese Leave-No-Trace-Policy, hört man ja auch in anderen Zusammenhängen, ne, wenn es um Naturschutzgebiete geht, die wird anscheinend von vielen Bergsteigern und Outdoor-Freunden sehr positiv angenommen. Aber auch andere Outdoor-Fans, die jetzt nicht unbedingt in Schnee und Eis auf Bergen rumkraxeln, sondern zum Beispiel im Wald unterwegs sind, die machen sich durchaus Gedanken zum Thema Kot.
Aber ist das denn im Wald auch ein Problem? Also verrottet das da nicht einfach?
Wird man ja so denken, ne? Weil Tiere machen da ja auch hin.
Ja.
Aber es verrottet einfach nicht so richtig gut. Und deshalb gibt es auch da Verhaltensregeln, wo du dein Geschäft in so einem Moment am besten hinterlässt. Es gibt zum Beispiel ein Buch, How to Shit in the Woods, von der Outdoor-Pionierin Kathleen Meyer.
Die hat ein Buch darüber geschrieben, wie man im Wald auf die Toilette geht.
Ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Einen Ratgeber. Und da stehen aber durchaus sinnvolle Dinge drin. Sie gibt zum Beispiel den Hinweis, sich mindestens 70 Meter entfernt von Gewässern und möglichst oberhalb der Linie von da, wo das Hochwasser im Frühjahr hinkommen kann bei Flüssen, hinzuhocken, wenn man sein Geschäft verrichten will. Den Tipp, weiß ich nicht, ob der so hilfreich ist. Also wenn möglichst in schön humusreichem Boden, muss man vielleicht erstmal wissen, was humusreicher Boden ist.
Ja,
sie sagt aber, da sind viele Bakterien drin und die bauen dann wiederum den Kot besser ab. Und dafür soll man ein schönes kleines Loch graben, da dann reinmachen und am besten, das erfreut jetzt wirklich mein Herz als gelernte Mikrobiologin, vielleicht nicht von so vielen anderen, den Kot mit einem stabilen Stöckchen mit der Erde vermischen. Und dann alles wieder mit Erde bedecken. Dann hast du da quasi so ein kleines mikrobiologisches Brutstädtchen gebaut. Es kann sich alles schön abbauen. Und vor allem, und das sagen auch wirklich viele andere Leute, das Klopapier mitnehmen bitte. Weil das sonst auch ewig braucht, um sich zu zersetzen.
Viel gelernt wieder. Also schöne Anleitung von Verena von Keitz. Und vor allen Dingen habe ich mir auch gemerkt, bei diesem kleinen Container, das Ventil zum Ablassen von Gasen, das machst du natürlich nicht am Lagerfeuer abends, wenn du mit den Jungs zusammensitzt, sondern
wenn's
du stellst
es
vielleicht 30, 40 Meter weit weg. Ah, schöne Geschichte. Und gute Ideen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Abend schauen wir mal nach Österreich. Da gibt's Ärger in der Regierung. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP ist sauer auf den Koalitionspartner, die rechtspopulistische FPÖ. Und der Grund ist, deren Verbindungen zur identitären Bewegung. Nach dem Attentat von Christchurch ist ja bekannt geworden, dass der Attentäter dort dem Chef der Identitären in Österreich, Martin Sellner, 1.500 Euro gespendet hatte. Und Sebastian Kurz findet klare Worte, nennt die Identitären widerlich und fordert die FPÖ auf, sich klar von der rechtsextremen Bewegung abzugrenzen.
Also ich glaube, wie man die Identitären sieht, ist keine Altersfrage. Die kann man widerlich finden, egal wie alt man ist.
Das lassen wir uns einschätzen aus Österreich. Judith Götz, Rechtsextremismus-Expertin und Mitautorin von Büchern über die identitäre Bewegung. Hallo nach Wien.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Bisher war Sebastian Kurz sehr darauf bedacht, der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, wir sind ganz geschlossen hier in dieser Regierung. Aber jetzt äußert er doch sehr öffentlich seinen Unmut über die FPÖ. Warum?
Ja, das stimmt in der Tat, dass die Regierung bislang nach außen hin sehr geschlossen aufgetreten ist. Auch wenn es interne Querelen gegeben hat, dann wurden die in der Regel nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen. Und das hat sich nun in der Tat verändert. Seit Bekanntwerden dieser Spende des Christchurch-Terroristen. Und nun fordert Sebastian Kurz eine klare Distanzierung der FPÖ, also des Koalitionspartners, von den Identitären. Und dem ist Heinz-Christian Strache, der Vizekanzler, auch ein Stück weit nachgekommen. Allerdings für Sebastian Kurz bislang nur wenig zufriedenstellend. Also er spricht hier bislang von einer schwammigen Abgrenzung, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass Heinz-Christian Strache bislang eben betont hat, dass es einen Parteibeschluss gibt, der vorsagt, dass wer bei den Identitären aktiv ist, nicht bei der FPÖ Funktionsträger sein könnte oder ein Mandat innehaben könnte. Und das ist Sebastian Kurz bislang schlichtweg zu wenig, weil nämlich er meint, das müsste ausgeweitet werden auch auf sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des FPÖ-Parlamentsclubs oder vielleicht sogar auch auf alle Mitglieder der FPÖ.
Dann schauen wir mal auf die FPÖ. Wie stark ist die FPÖ denn auch personell mit den Identitären momentan verflochten?
Also es ist tatsächlich so, dass sich jetzt kein führender Kader der Identitären im Kabinettsclub der FPÖ wiederfindet. Allerdings sind die Verstrickungen mit den Identitären vielfältig. Das fängt an bei den identitären Zentren beispielsweise. Also es gibt in Österreich zwei identitäre Zentren und beide Zentren haben einen direkten Bezug zur FPÖ, nämlich auf der einen Seite in Graz, wo der Vermieter des identitären Zentrums der Räumlichkeiten bei der FPÖ ist und in Oberösterreich, wo das identitäre Zentrum in einem Haus des deutschnationalen Burschenschaftern gehört. angesiedelt ist und wo eben in dieser deutschnationalen Burschenschaft auch FPÖler sind. Das geht aber weiter auch über die Teilnahme von identitären Veranstaltungen, wo Mitglieder der FPÖ teilgenommen haben, und lässt sich fortsetzen auch in den aktuellen Debatten, wo jetzt nicht nur die Basis der FPÖ, also nicht nur die einfachen Mitglieder in Social-Media-Kanälen eben sehr empört reagieren auf diese Ansage von Heinz-Christian Strache, sondern eben auch wichtige Funktionsträger, wie beispielsweise in Graz, Mario Eustachio, der erst gestern verlautbaren ließ, dass er keinen Grund sieht, sich von den FPÖ, von den Identitären zu distanzieren. Mhm. Und heute auch Manfred Heinbucher aus Oberösterreich, also wichtige FPÖ-Funktionsträger, die eben sich hier stark machen und diesen Distanzierungsdruck, der von Sebastian Kurz ausgeht, nicht nachkommen wollen.
Das ist ja generell die Frage. Also Sie sagen, auch der FPÖ-Chef hat schwammig reagiert auf die Forderungen von Sebastian Kurz. Kann sich die FPÖ generell es leisten, sich von der identitären Bewegung zu distanzieren? Dann nein, ne?
Grundsätzlich ist es so, dass die identitäre Bewegung ja ein Gruppenname ist, also das heißt eine Selbstbezeichnung. Allerdings ist diese Gruppierung weit davon entfernt, tatsächlich eine Bewegung zu sein. Dementsprechend sind die jetzt auch nicht so mitgliederstark, dass die FPÖ sich das nicht leisten könnte. Das ist, würde ich sagen, der eine Punkt. Also man kann tatsächlich auf die Personen verzichten. Mhm. Allerdings ist es so, dass es eben im rechten Lager für großen Unmut sorgt, dass hier eben diese unter Anführungszeichen Entsolidarisierungswelle eintritt. Und man sieht ja auch, dass die einzelnen Funktionäre in der FPÖ sehr unterschiedlich reagieren. Also die einen, die halt eben zumindest Vordergrund auf der personellen Ebene diesem Distanzierungswunsch nachkommen, aber auf der anderen Seite eben auch andere, die sozusagen die Angelegenheit verharmlosen und sagen, ja, wir distanzieren uns ja auch nicht von den Grünen oder von anderen Gruppierungen, warum sollen wir uns jetzt ausgerechnet von denen distanzieren, also die Angelegenheit versuchen, so ein bisschen runterzuspielen und hier auch immer wieder dieses Urteil ins Spiel bringen, das es vergangenes Jahr gab, wo die Identitären aufgrund des Paragraphs der kriminellen Vereinigung angeklagt waren und freigesprochen worden sind und dementsprechend sozusagen das Strafgesetz ins Spiel bringen und sagen, solange die nicht verurteilt sind, muss man sich ja auch nicht distanzieren. Da gibt es aber auch klarerweise andere Stimmen, die sagen, naja, aber die Identitären tauchen spätestens seit 2014 im Verfassungsschutzbericht auf als eine modernisierte rechtsextreme Gruppe und das musste doch Anlass genug sein, um sich dann tatsächlich auch davon zu distanzieren.
Judith Götz, Rechtsextremismus-Expertin aus Wien, über den Regierungsstresstest in Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nicht einverstanden mit der Nähe des Koalitionspartners zur identitären Bewegung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama damals und einer der beliebtesten Politiker in den USA, der will weniger touchy sein.
You know, social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it.
Man versteht es nicht ganz so gut. Also Joe Biden, eigentlich so kuscheliger Kumpeltyp, hat gerade mit diesem Kuscheln ein Problem. Zwei Frauen, die werfen ihm vor, dass er sich in unangemessener Weise genähert hätte. Also nichts Schlimmes, aber er hat ihren Personal Space nicht richtig respektiert. Und so kennen wir ja Joe Biden, der nimmt gerne mal in den Arm, er berührt die Leute, er lacht, er lächelt viel, er zwinkert, er macht lustige Handzeichen. Biden hat sich jetzt in einem Video entschuldigt und er hat gesagt, die sozialen Normen im Umgang mit dem persönlichen Raum von Menschen, die hätten sich geändert, das verstehe und das respektiere er. Aber haben sich die Zeiten wirklich geändert oder waren solche Anfasssituationen, Übergriffe schon immer total unangenehm, zumindest manchen Menschen? Und es hat sich nur keiner getraut, den Mund so richtig aufzumachen. Unser Tagesreporter Stefan Beuting ist der Sache nachgegangen.
Berührung und Nähe sind ja an und für sich was Wunderbares. Aber wenn es nicht gerade der Partner oder enge Familie ist.
Ich würde sagen, ich bin auf Distanz erstmal, ja.
Von Natur aus eher Distanz.
Und wenn man den Gegenüber schon ein bisschen besser kennt oder zumindest ein paar Sätze ausgetauscht hat, dann gerne auch ein bisschen mehr touchy.
Erst Distanz, dann eventuell touchy. Joe Biden hat es vor ein paar Jahren offenbar genau andersherum gemacht. Das hat zumindest die Politikerin Lucy Flores so erlebt, vor einem Wahlkampfauftritt, backstage.
Very unexpectedly and out of nowhere, I feel Joe Biden put his hands on my shoulders, get up very close to me from behind, lean in, smell my hair and then plant a slow kiss on the top of my head.
Lucy Flores beschreibt dann weiter, wie sie das geschockt hat, wie sie dachte, sie könne jetzt gar nicht mehr auf die Bühne. Wie sie dann doch ging, sich aber auch noch erinnert, wie schwierig es ist, sowas hinterher anzusprechen. Es gibt noch einen weiteren Fall, ähnlich gelagert. Joe Biden gibt an, er erinnere sich nicht an die Momente, will aber zuhören und sich für den Kampf für Frauenrechte einsetzen. Aber dann kommt dieser eine Satz, mit dem er sein Verhalten begründet oder entschuldigt. Soziale Normen in Bezug auf den Respekt vor dem persönlichen Raum, die hätten sich geändert. Ist das so?
Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie sich in den letzten Jahren so groß geändert haben, vor allem nicht in dem Maße, wie er jetzt diese Frauen begrüßt hatte mit der Art von Umarmung.
Also es gibt keine Entwicklung jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit.
Sagten diejenigen, die ich heute auf der Straße gefragt habe. Und das denkt auch Nandine Meiden, Expertin für moderne Umgangsformen.
Ich würde gar nicht sagen, dass es sich so sehr geändert hat. Ich glaube, es ist auch in den 50er Jahren für viele Menschen schon unangemessen und unanständig gewesen, eine Frau einfach anzufassen oder in ihren Haaren zu riechen oder ich weiß nicht was für Sachen zu machen.
Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist die Bereitschaft, darüber zu sprechen, was nicht mehr als angemessen empfunden wird. Und genau das ist Nandine Meidens Job. Anderen dabei zu helfen, herauszufinden, wo diese Grenze liegt und darüber zu sprechen. Sie ist erstaunt, dass Biden sowas passiert ist.
Also eigentlich sind die Amerikaner da durchaus etwas sensibler. Das heißt, Menschen in Positionen wie Herr Biden das ist, müssten das eigentlich auch wissen.
Müssten. Es hat möglicherweise aber auch genau mit der Position zu tun.
Und es scheint einfach so zu sein, dass Männer, die in Machtpositionen sind, besonders dazu tendieren. Das scheint dann einfach so irgendwie ein allgemeines Lebensgefühl bei manchen dieser Machtmenschen zu sein, dass sie sich auch wirklich alles erlauben können, dass die Menschen sich vielleicht da sogar drüber freuen.
Ab einem bestimmten Level sagt dir keiner mehr die Wahrheit. Das eigene Verhalten zu regulieren wird dann schwierig. Zu Zeiten von Königen und Kaisern gab es dafür den Hofnarren. Manager oder Spitzenpolitiker wie Biden können sich einen Coach nehmen. Und wir Normalos? Wir können ganz einfach einen Tipp befolgen.
Also wenn man die Person nicht kennt, würde ich immer auf die Person drauf achten. Und wenn sie sich irgendwie anspannt oder sowas, dann habe ich das Gefühl da auch, dass sie sich ja unwohl fühlt.
Ich glaube, es geht einfach darum, sensibel gegenüber dem anderen zu sein und ein bisschen zu spüren und zu beobachten, mag der oder die das womöglich oder womöglich nicht, was ich jetzt gleich vorhabe zu tun.
Und wenn es die Möglichkeit gibt, das vor der Situation gedanklich noch einmal durchzuspielen, hat Nandine Meiden noch diesen Tipp.
Wenn man einfach so für sich selber klar sein möchte, dann sollte man sich einfach immer so verhalten, dass man weiß, egal wer da jetzt zuschaut, ob es meine ehemalige Kindergärtnerin ist, mein Partner, meine Frau, meine Mutter, das würden alle diese Menschen vollkommen in Ordnung finden.
Ich habe neulich einen ehemaligen Kollegen wieder getroffen, einen Pressesprecher, beziehungsweise er mich. Bei einem Workshop schlägt mir auf einmal eine Hand auf die Schulter. Er liest, was ich gerade auf meinem Handy tippe und reißt noch einmal an meiner Schulter rum. Fand ich irgendwie unangenehm. Und es fällt mir jetzt erst auf.
Das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, dass das eben nicht nur sexuell konnotiert sein muss und zwischen Männern und Frauen passieren muss, sondern dass es einfach Menschen gibt, die kein Gefühl für Integrität des anderen, Distanzzonen, persönliche Sphäre oder Ähnliches haben. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, das den Menschen zurückzumelden.
Und das mache ich auch. Nicht, weil sich die sozialen Normen grundlegend geändert hätten, aber weil man heute über sowas reden kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Info Events der Bundeswehr an deutschen Schulen. Darüber haben wir diese Woche gesprochen. Die Berliner SPD möchte gerne diese Veranstaltungen einschränken und ihr habt darüber diskutiert bei uns, bei Facebook. Und einer war in dieser Diskussion besonders aktiv, nämlich Daniel Lücking, ehemaliger Offizier der Bundeswehr und jetzt Journalist. Und er ist auch Mitglied der Berliner SPD, hat diesen Beschluss allerdings nicht miterarbeitet. Er kritisiert deutlich die Bundeswehr dafür, an Schulen zu gehen bei uns in Deutschland. Und mit Daniel Lücking habe ich vor der Sendung gesprochen. Daniel, warum siehst du die Bundeswehr an Schulen so kritisch?
Ja, ich blicke auf eine mehr als 12-jährige Dienstzeit zurück und habe insgesamt seit 20 Jahren mit der Bundeswehr zu tun. Und mir fallen dann ganz besonders die Dinge auf, die in der Kommunikation nach außen ausgespart werden.
Die wären?
Da wird ein einseitig positives Bild vom Handeln der Bundeswehr geliefert. Im Prinzip entspricht dieses Bild der Selbstwahrnehmung der Bundesregierung. Man macht Hilfseinsätze, versucht die Menschen zu unterstützen in ihrem Bestreben, demokratische Staaten aufzubauen. Und die Folgen dieser Einsätze, die beleuchtet man eher unterkomplex. Und da ich selbst an diesen Auslandseinsätzen teilgenommen habe, konnte ich ein Bild gewinnen, was eben alles fehlt.
Es gibt ja bestimmte Regeln, an die sich auch die Bundeswehr halten muss, wenn sie an eine Schule geht. Stichwort Beutelsbacher Konsens, der die politische Bildung an Schulen regelt und der unter anderem vorgibt, dass Schülerinnen und Schülern keine bestimmte Meinung aufgedrängt werden darf. Reichen diese Regeln nicht aus?
Ich finde, die existieren nur auf dem Papier und das kommunizieren die Jugendoffiziere eigentlich auch regelmäßig selbst. Sie vertreten einen Duktus, dass nur sie kompetent sind, zu vermitteln, was die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands ist. Also sie kommen mit einem Expertenstatus in die Unterrichte, den dann auch die Lehrer eigentlich kaum auflösen könnten, die ja eigentlich für die Politikunterrichte zuständig sind.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht ein Bundeswehrsoldat vorne im Unterricht und erzählt von einem Auslandseinsatz und erzählt dann danach, er sei traumatisiert gewesen und hätte lange gebraucht, um sich irgendwie wieder in die Gesellschaft einzufügen, wäre das meiner Meinung nach in dem Kontext viel zu viel. Dann soll man es lieber gleich lassen. Ist das deine Argumentation?
Das Problem ist, dass die Jugendoffiziere da gar nicht vermitteln. Die sind so in dieser Richtung nicht aktiv. Sie schildern ein Idealbild. Sie erwähnen natürlich auch Tod und Verwundung, was passieren kann. Mhm. Da ich selber zu den einsatztraumatisierten Offizieren zähle, betone ich aber ganz andere Dinge. Ich sage auch, ja, es kann schiefgehen. Und wenn es schiefgeht, hat es massive Auswirkungen für das Leben danach, die dann von den Soldatinnen und Soldaten selbst getragen werden müssen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die Schüler müssen dann überlegen, ob es ihnen das wert ist.
Wie siehst du generell die Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr? Momentan hat man den Eindruck, die haben eine sehr kreative Werbeabteilung oder eine Agentur, die für sie arbeitet. Gestern gab es noch Kritik an der Werbeanzeige im Zusammenhang mit Ford, mit dem Autohersteller, wo viele Jobs wegfallen nach dem Motto Job Ford, komm doch zur Bundeswehr. Was sagst du zu sowas?
Mich persönlich belastet das sehr, weil ich in Berlin auch dieser Werbung kaum entgehen kann. Ich muss regelmäßig durch den Bahnhof Friedrichstraße durch, der in der Nähe des Rekrutierungsbüros liegt. Und da ist regelmäßig der komplette Bahnhof mit dieser Werbekampagne belegt. Und da ich die Hintergründe kenne, stehe ich dem natürlich deutlich kritisch gegenüber. Die Bundeswehr setzt bei der Werbung derzeit auf Provokation. Das ist in der Werbung generell eigentlich kein Problem, wenn es die Bundeswehr macht, aber schon. Man möchte eigentlich einen mündigen Staatsbürger in Uniform haben, der sich kritisch mit dem Berufsbild befasst, kritisch mit den politischen Zielen und der auch im Notfall sagt, nein, das kann ich aus Gewissensgründen nicht tun. Und wenn man jetzt vor einer Firma, die gerade Stellen abbaut, so ein Plakat aufbaut, dann holt man den Menschen in einer finanziellen Notlage ab, in einer Existenzbedrohung und dann ist es mit der Kritik möglicherweise nicht mehr so weit her, wie das sonst der Fall gewesen ist. Eine spannende Analogie ist mir bei der Vorbereitung dieser Sendung auch noch aufgefallen. Ich habe in meinen Auslandseinsätzen in Afghanistan ähnliche Vorgehensweisen gesehen und die waren auf Seiten der Taliban. Dort wurde ebenfalls nach Menschen gesucht, die man rekrutieren kann für Selbstmordattentate, für den Kampf mit der Taliban. Und auch dort waren es überwiegend Personen, die vom Leben regulär nichts mehr zu erwarten hatten. Und da muss ich sagen, wenn die Bundeswehr auf ähnlichem Level agiert, dann ist das schon sehr bezeichnend.
Kritik an der Kampagne gibt es ja viel momentan, aber wie sollten denn Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr gestaltet sein?
In erster Linie sollten sie meiner Ansicht nach nicht an Schulen stattfinden. Dadurch, dass da ein gut gekleideter, eloquenter, rhetorisch geschulter Mensch hinkommt und sich fachkompetent gibt, ist keine freie Meinungsbildung aus meiner Sicht möglich. Deswegen sollten solche Veranstaltungen nur mit Erwachsenen durchgeführt werden. Aktuell haben wir so viele minderjährige Soldaten in der Bundeswehr wie nie zuvor. Und das, denke ich, brauchen wir als deutsche Gesellschaft nicht. Der Staatsbürger in Uniform soll eine mündige Entscheidung treffen. Das sehe ich bei Kindern bzw. auch Jugendlichen noch nicht als gegeben an und das kann ich nicht befürworten.
Journalist Daniel Lücking, ehemaliger Offizier der Bundeswehr in Deutschlandfunk Nova, er bekräftigt die Kritik der Berliner SPD, dass Bundeswehr für Rekrutierungen an Schulen nichts zu suchen hat.
Deutschlandfunk Nova Update.
Da wurde auch bei der Geburt was rausgepresst. Am 6. April 1969 hat der Sohn eines Eisdielenbesitzers aus Mannheim diesen Klassiker erschaffen, Spaghetti-Eis. Also Sahne, drauf Nudeln aus Vanilleeis draufgedrückt, darüber Erdbeersoße und Streuseln aus weißer Schokolade. Aber da gibt es bestimmt noch Feinheiten, die die Eisdealer beachten müssen. Andreas Isselmann, der macht in seiner Eisdiele in Wesel, nach Meinung eines Kollegen hier aus dem Update-Team, das beste Spaghetti-Eis vom Niederrhein. Andreas, also der Legende nach hat der Erfinder des Spaghetti-Eis sein Vanilleeis damals einfach durch eine Spätzlepresse gedrückt. Und heute gibt es da kompliziertere Apparaturen oder ist es mehr oder weniger das gleiche wie damals?
Es gibt mittlerweile automatische Spaghetti-Maschinen, wo mit Druckluft das durch einen Bolzen getrieben wird, der im Prinzip aber so aussieht wie die frühere Spätzlepresse. Oder Spaghetti-Presse, Nudelpresse von Hand, die wir auch noch haben, wenn die Maschine mal aushält.
Wie lange dauert das, bis das durchgedrückt ist?
10 Sekunden, 12 Sekunden, hängt von der Konsistenz vom Eis ab.
Deine Meinung, was macht ein perfektes Spaghetti-Eis aus?
Erstmal, dass das Vanilleeis frisch ist, geschmeidig und cremig, ganz wichtig. Das Zweite ist, das Eis selber sollte nicht zu süß sein. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, wie gesagt, das ist unsere Religion, dass man die Soße, die da drauf tut, die Erdbeersoße, die auf 80% der Spaghetti draufkommt, selber macht. Dass die frisch ist und dass die nicht zu süß ist und dass die gekühlt steht. Weil wenn so eine Soße, eine fertig gekaufte Soße ist und die steht oben auf der Theke, dann ist sie warm und eigentlich zerstört die dann die Struktur eines Spaghetti-Eises. Weil man warme Soße auf kaltes Eis tut, dann sieht das nachher aus wie ein Klumpen. Die Leute wollen ja ein Spaghetti-Eis und keinen Klumpen Vanille.
Du hast gerade schon von eurer Religion gesprochen. Also es gibt ja so Leute, die stehen auf Abwandlungen, ne? Also fangen wir mal an. Mit Sahne oder ohne?
Geschmackssache. Der eine mag keine Sahne, der andere möchte Sahne. Der eine will die Sahne oben drauf haben, weil er die nicht mag, wenn die gefroren ist. Weil die Sahne gefriert ja, weil wir das kalte Eis da drauf tun. Und die Schalen auch meistens, wenn das im Haus ist, ja auch vorgefroren sind oder vorgekühlt.
Es gibt aber Leute, die das gerade lieben, dass die Sahne so ein bisschen gefriert.
Ja klar, ja. Ganz viele sogar. Die kaufen deswegen ein Spaghetti-Eis.
Was ist mit anderen Eissorten? Es gibt ja so Haselnuss-Spaghetti-Eis oder sowas.
Ja, wir machen das in, weiß ich nicht, 60, 70 verschiedenen Varianten. Mit Haselnuss, alles wo keine Stücke drin sind, die kann man ja durchpressen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Walnusseis hast oder ein Stracciatella-Eis, das kannst du ja nicht durch die Presse drücken, die kriegst du ja nicht mehr sauber. Du hast ja die ganzen Stücke dann in den feinen Löchern sitzen, das funktioniert nicht. Aber mit Haselnuss oder mit Erdbeer oder mit Joghurt. Mit Joghurt geht sehr viel, wenn warm ist, weil es dann sehr erfrischend ist. Aber auch das ist Geschmackssache.
Was ist mit dem Finish obendrauf? Schokoraspeln, also weiße Schokolade oder
Kokos? Unsere Religion ist weiße Schokolade.
Ja, keine Kokos.
Weil die Tendenz unserer Kunden ist, der Kunde entscheidet ja im Endeffekt. Unsere Religion ist und die unserer Kunden ist, die mögen keine Kokosraspeln, die möchten lieber die weiße Schokolade. Es gibt auch Kunden, die sagen, wir möchten Kokosraspeln, dann kriegen sie sie drauf. Aber unsere Klientel, unsere Kunden möchten weiße Schokolade und ich bin der Meinung, die sind in Verbindung mit Erdbeersoße auch leckerer.
Warum liebst du Spaghetti-Eis?
Ja, es sieht einfach schön aus. Diese feinen, ich sag mal, feinen Nudeln, wo die Soße dazwischen läuft, das ist einfach ein wunderschöner Anblick.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.